Es ist in C und C++ geschrieben, greift auf die Funktionen von Scintilla zurück. Das kennt ihr vielleicht aus Notepad++ oder aus Cite. Ich weiß nicht, ob ich es genau richtig ausspreche. Okay. Und es steht unter der GPL 2+, das heißt also auch GPL 3, wer möchte. Was befähigt mich, diesen Talk hier zu machen? Naja, ich bin seit gut 10 Jahren dabei, habe einen technisch-wirtschaftlichen Hintergrund und kümmere mich bei Genie um das Maintaining von ein paar Plugins und primär um die Übersetzungen. Also wenn ihr irgendwo einen Übersetzungsfehler in der deutschen Übersetzung seht, dann habe tendenziell ich den verbrochen. Ja. Bitte? Gehen wir mal weiter. Also es haben auch wieder 3 Mann eine Korrektur gelesen und die Fehler nicht gesehen, also wie es immer ist. Syntaxhervorhebung. Wenn man in einem Editor Quellcode bearbeitet, ist es immer schön, wenn der Editor einem irgendwie zeigt, was ein Keyword ist, wo die Funktion endet, was vielleicht eine Variable ist, was ein Kommentar ist und das Ganze eben durch zum Beispiel unterschiedliche Farbe oder unterschiedlichen Schriftstil kennzeichnet. Und ja, Genie bringt dieses für aktuell ein bisschen mehr als 40 verschiedene Dateitypen, also Programmiersprachen, Skriptsprachen etc. mit. Und ich habe ja gesagt, Genie basiert auf dem Scintilla-Projekt. Das heißt, die Lexer kommen aus dem Scintilla-Projekt. Das heißt, diese Lorbeeren können wir uns leider nur bedingt einheimsen. Aber es gibt verschiedene Möglichkeiten, dieses Syntax-Highlighting zu triggern oder zu konfigurieren. Da haben wir einmal die automatische Erkennung. Das kann passieren über Dateiendung, zeige ich euch gleich, auch wie man das vielleicht konfiguriert. Und das kann aber auch passieren über spezielle Header in Dateien oder zum Beispiel, wenn man dieses Fragezeichen PHP in HTML hat, dann auch über solche Sachen. Man kann das Ganze natürlich auch manuell setzen, indem man beim Laden das konfiguriert oder über ein Menü dann sagt, okay, du seist jetzt mal C-Quellcode. Ich wechsle gerade mal zu einem frischen Genie. Und da seht ihr ja schon ein leeres Dokument. Ich mache jetzt mal ein neues C-Dokument auf. Und das ist halt genau das, was ich erstmal meinte mit Syntax Highlighting. Du hast oben dieses, zumindest für mich sieht es grau aus, dieses Graue für Kommentare. Du hast Gelb für die Keywörter und so weiter und so weiter. Ich habe gesagt, man kann das Ganze manuell setzen. Und zwar gibt es über das Dokumentenmenü, kann man den Dateityp wählen und dann kann man eben auswählen. Also ich setze mal auf C++, das ändert jetzt nicht wirklich viel, aber man könnte dann hier zum Beispiel Python auswählen, wenn es halt wirklich mal eine Python-File ist und so weiter und so weiter. Ich habe gesagt, man kann das, oder Genie stellt den Dateityp unter anderem aufgrund der Dateiendung fest. Dazu gibt es eine kleine Datei, die das konfigurierbar macht, die nennt sich FileType Extensions. Konfigurieren kann man das über das Werkzeugemenü, Konfigurationsdateien, FileType Extension. Und dort seht ihr schon, die Syntax ist relativ einfach. Man hat den Dateityp und dann die möglichen Dateiendungen dazu. Also, ich mache das mal ein bisschen sehschwachengerecht. Was wollen wir mal hinzufügen? Man könnte ja zum Beispiel noch sowas hinzufügen und dann würden Dateien, die auf .javascript enden, auch als JavaScript erkannt. So. Wir haben natürlich auch die Möglichkeit, Dateitypen selber zu definieren. Also es ist immer mal ein Fall, dass man irgendeinen Spezialfall hat. Also so die 20. Template-Sprache für HTML vielleicht. Also gerade auf der Mailingliste ging Support für Julia. was eine Python-Template-Engine, glaube ich, ist, die aber sehr, sehr, sehr ähnlich an HTML ist, wenn ich das richtig so gesehen habe. Und das halt, dazu muss man keinen extra Lexer schreiben, sondern man kann sich dafür eigene Dateitypen machen. Das ist die einfachste Methode. Innerhalb dieser Dateitypen kann man verschiedene Sachen selber setzen. Das heißt also, angefangen von der Optik, das heißt also, wird ein Kennwort so oder so formatiert über Kommentarzeichen. Also benutzt diese Sprache Sternchen, Schrägstrich zum Auskommentieren oder benutzt diese Sprache Raute zum Auskommentieren oder was weiß ich, Smileys. Vielleicht gibt es ja auch sowas. Bestimmt. Man kann gewisse Optionen für den Lexer mitgeben und ach ja, natürlich, irgendwie muss ja der Lexer dann wissen, was die Kennwörter sind, also oder die Hauptwörter. Ich habe mal aus dem Wiki von uns ein Beispiel herausgezogen. Dazu gehe ich wieder in meine Ich habe da mal was vorbereitet. Und zwar so eine Pfeildefinition für Gnuplot. Für diejenigen von euch, die Gnuplot nicht kennen, das ist eine Art Skriptsprache, mit der man Graphen und solche Sachen zeichnen kann. Also Diagramme, besser gesagt. Da seht ihr schon, was man alles konfigurieren kann. Also wir haben hier zum Beispiel bei Styling tatsächlich die Farben. Um nicht jedes Mal die Farben für jeden Dateityp selber festzulegen, haben wir die Möglichkeit, bestimmte Standardtypen oder Standardstile zu definieren. Das seht ihr dann halt auch, dass, nehmen wir mal zum Beispiel bei Comment, ist es dann eben Commentline und dann wird das globale Commentline benutzt. Darauf gehe ich dann auch später noch mal ein bisschen weiter ein. Man kann in den Konfigurationsdateien auch Befehle festlegen, die mit dem Dateitypen verbunden sind. Seht ihr gerade hier unten, das ist das bisschen kryptische. Da zeige ich euch noch eine Methode, wie das ein bisschen schöner geht. Und, jetzt muss ich selber gerade gucken, wo es hier steht. Ich sehe es gerade nicht. Ah, doch hier. Und was immer interessant ist, wenn man eine neue Datei anlegt und die Datei speichert, schlägt da ja der Editor in der Regel immer eine Dateiendung vor und das kann man natürlich auch konfigurieren. Wichtig, das ist nicht die Dateiendung, die Genie benutzt, um das Skriptfile, das die Syntaxherleitung hinzuzufügen, sondern das ist wirklich nur der Vorschlag für das Speichern. Wenn ich Gnuplot hinzufügen möchte, muss ich wieder die FileTypes-Extension nehmen, die wir schon gesehen haben. Also mache ich den neuen Eintrag, der dann irgendwie ungefähr so lautet. Ich speichere das. Und dann wird das erkannt, automatisch. So. Ja, ein nächster wichtiger Punkt im Standard-Genie sind die Symbol- und Seitenleisten. Das zeige ich euch auch in meinem Einfachen. Dazu mache ich mir mal das zu. Fangen wir mal mit der Symbolleiste an. Die Symbolleiste listet im Grunde alle erkannten Funktionen, Methoden, Klassen in HTML, Überschriftenebenen, in LaTeX, Backslash Sections auf, sodass man einfach durch das Dokument durchspringen kann, einfach indem man mit der Maus navigiert. Hängt natürlich davon ab, dass man mit der Maus vielleicht ein bisschen arbeiten möchte. Und dann kann man einfach hier draufklicken und springt dann dort, wo die Funktion definiert ist oder wo die Funktion implementiert ist, hin. Das Ganze kann man so konfigurieren, dass es nur beim Speichern aktualisiert wird, so wie wir es gerade hatten, als ich die Datei gespeichert habe. Man kann es aber so konfigurieren, dass es während des Tippens sich regelmäßig aktualisiert. Das ist ein bisschen so die Gewöhnungssache. Also ob man das gut findet. Also wie ihr seht, habe ich jetzt gerade ein paar Buchstaben bei Main angefügt und mehr oder weniger zeitgleich ist es links im Symbolbrowser auch angefügt worden. So. Das andere Wichtige ist der Dokumententab. Der bietet die Möglichkeit, zwischen den geöffneten Dokumenten hin und her zu springen. Also wenn man, so wie ich manchmal, irgendwie 10, 20 Dokumente auf hat, werden diese zwar als neue Tabs dargestellt. Ich zeige es einfach mal so, wie hier. Problem ist aber, wenn dann nur unbenannt.c steht oder UI.c, UI.py und so weiter, findet man sich tendenziell nicht zurecht. Und das bietet eben die Möglichkeit, basierend auf dem Pfad und dem Dateinamen relativ einfach zwischen den Dokumenten hin und her zu springen. Es gibt noch ein paar Plugins, die das Ganze erweitern. Also es gibt ein Plugin, was das Ganze in eine Baumstruktur bringt, in Kombination mit dem Dateisystem. Es gibt ein Plugin, was das für Projekte anzeigt. Das zeige ich euch dann noch, sodass das eben alles noch ein bisschen schöner ist. Aber schon so ist es relativ praktisch zum Hin- und Herspringen. Ja, das ist vielleicht auch für den einen oder anderen. Man kann sich hier entweder den kompletten Pfad oder nur den Dateinamen, so wie ich es jetzt gerade habe, anzeigen lassen. Ich persönlich finde es mit Dateinamen ein bisschen besser, weil es ein bisschen übersichtlicher ist. Aber das ist wieder jedem seine. Ja, eine wichtige Funktion von einer IDE, neben der Syntax-Highlighting und vielleicht Autovervollständigung, auf was ich dann noch eingehen werde, ist das Erstellen-Menü. Also im Grunde, ihr kennt das ja vielleicht selber, man macht eine IDE auf, öffnet irgendwie einen C-File oder einen Python-File oder einen Tech-File und möchte im Grunde auf den Knopf drücken und das Dokument übersetzen lassen oder den Quelltext übersetzen lassen. Man will sich zumindest im ersten Schritt jetzt nicht zwingend Gedanken machen, dass man irgendwie GCC mit LMAS oder IMAS aufrufen muss. Und das Erstellen-Menü hilft einem ein bisschen dabei. Ich habe hier mal einen schönen Screenshot gemacht, um das euch ein bisschen besser zu zeigen. In dem Erstellen-Menü gibt es im Grunde zwei große Abschnitte. Der erste Abschnitt, das ist das blaue an der Stelle, ist wirklich Dateityp spezifisch. Das heißt also, wenn ich von Python auf C wechsle als Dateityp, ändern sich auch dort tatsächlich die Einträge. Die werden aus dieser Datei, die ich euch gerade gezeigt habe, herausgelesen. Und der zweite Teil ist global. Also dann kann man sich dann, wie man es im Original mitliefern, sozusagen Make hinterlegen. Das würde dann eben für den Dateipfad ein Make aufrufen. Man kann das aber beliebig konfigurieren, zeige ich gleich auch noch. Genau. Konfigurieren kann man das über den untersten Eintrag. Und das sieht dann ungefähr so aus, mal so als Beispiel. Ich kann es gar nicht lesen, für welches Dateityp, wie ich es gerade gemacht hatte. Naja. Hier oben kann man den Dateityp-spezifischen Teil konfigurieren. Das heißt, man kann da beliebige Befehle hinterlegen. In der Regel ist es ja irgendwie trotzdem sowas wie GCC, %F oder irgendwie sowas dann. Es gibt Platzhalter, wie ihr gerade vielleicht schon geahnt habt, um zum Beispiel den Dateipfad zu benutzen, den Dateinamen ohne Endung und den Basispfad. Also man ist da relativ flexibel. Und wie ihr auch weiter seht, kann man hier auch den generellen Teil konfigurieren. Und das wird dann in der Gini-Konfigurationsdatei hinterlegt und ist dann eben für alle Dateitypen gültig. Ja, was kann man damit machen? Ja, man könnte zum Beispiel Pylint einbinden. oder einen anderen Syntax-Checker. Man will, also ich habe ja gesagt, ich will euch nicht zeigen, wie Genie zum Eclipse wird. Ein Feature von Eclipse, das ist ja, dass im Grunde ständig die Syntax überprüft wird und dann Syntaxfehler unterstrichen werden. Wir haben uns bei Genie dazu entschieden, und das werden wir auch so beibehalten, dass man sowas nicht automatisch machen, zumindest nicht im Core. Und entsprechend kann man aber solche Sachen einbinden, und das versuche ich euch mal zu zeigen, wie das geht. Das Ganze ist auch im Wiki hinterlegt. So. Also, was ich in Vorbereitung schon gemacht habe, ich habe mir eine lokale File types.python angelegt. Das habe ich im Grunde tatsächlich über das Menü gemacht. Das heißt also erstellen, Kommandos zum Erstellen konfigurieren. Und jetzt findet er die nicht. Na gut, improvisieren wir das Ganze mal. Ich kopiere es einfach mal raus. Oh, da habe ich es hier auch gemacht. Ah. Ich bin gerade selber reingefallen, ich habe es euch ja gerade erzählt. Diese Änderungen sind natürlich dateityp-spezifisch. Wenn ich natürlich eine Datei ohne Dateityp habe, kann er natürlich nicht die Python-Konfiguration greifen. Und voilà. Kaum macht man es richtig, funktioniert es auch. Genau. Was habe ich gemacht? Ich habe für diesen PyLint, ich weiß, ich erzähle es einfach mal, für diejenigen, die das vielleicht nicht kennen, das ist eine Möglichkeit, um in Python zu prüfen, ob die den Quelltext, den wir geschrieben haben, den man geschrieben hat, irgendwie syntaktisch in Ordnung ist und stilistisch in Ordnung ist. Das Werkzeug ist relativ mächtig, kann einen sehr, sehr viele Fehlermeldungen werfen, die halt später zu einem Problem werden könnten. Also eine Sache, um einfach Codequalität einzuhalten. Dafür habe ich mir ein kleines Skript geschrieben, was das entsprechend aufruft. Das ist aber mehr fakultativ als verpflichtend. Der richtig spannende Teil ist folgendes. Wenn ich den Eintrag konfiguriere, kann ich einen beliebigen Namen festlegen. Ich habe jetzt mal hier PyLint das so beschrieben, aber das kann natürlich auch Heinz oder Jochen oder einfach nur Check heißen. Ich habe den Befehl hinterlegt, der aufgerufen wird. Das %f ist an der Stelle ein Platzhalter für den Dateinamen, und ich könnte noch das Arbeitsverzeichnis festlegen. Mir fällt ehrlich gesagt aber gerade kein sinnvolles Beispiel dafür ein. Deswegen, man kann das Arbeitsverzeichnis festlegen. So, dank der geringen Auflösung ist mein OK-Button gerade weg gewesen. So, ich speichere mal das Python-File. Packe ich mal auch hier rein. Also jetzt habe ich wirklich ein Minimalbeispiel, was im Grunde nicht wirklich was macht, wie ihr gerade schon hier seht. Aber trotzdem kann man das ja schon mal checken lassen. Ihr habt sicher noch eine Erinnerung, dass ich es auf Heinz umbenannt habe. Deswegen findet ihr es hier im Menü als Heinz. Und voilà. Ich bekomme eine Menge an Meldungen, die prinzipiell jetzt an der Stelle kann ich mit leben, aber die im Grunde auf tendenzielle Fehler im Quellcode hinweisen oder auf mögliche Probleme in der Zukunft. Das kann man auch konfigurieren, was jetzt als Fehler erkannt wird und was nicht, mit dieser lustigen kleinen Regex. Da hat sich noch keiner gefunden, der das ein bisschen schöner gestaltet und vielleicht ein UI dafür macht, aber wir haben im Wiki ein paar Konfigurationsbeispiele, wo diese Regex schon hinterlegt ist oder die Regex dafür hinterlegt ist. Und auch in der Standardkonfiguration liefern wir inzwischen eine recht brauchbare Regex dafür mit. Aber wenn ihr das natürlich anpassen wollt, also wenn ihr bestimmte Fehler ausblenden wollt, könnt ihr das darüber machen und das einfach wegfiltern. Ja, der Programmierer ist faul, sagt man zumindest immer. Und aber was definitiv nervt beim Programmieren ist, wenn man irgendwie ständig dieselben Sachen mehrmals eingibt. Das heißt also, ständig den gleichen Header für irgendwelche Dateien. Also wenn ihr in einer Firma arbeitet, gibt es da vielleicht so einen Standard-Header, wo drin steht, das ist Eigentum der Firma XY und das wurde erstellt am Datum Blafhasel und wurde erstellt von dem und dem Entwickler und ungefähr noch so eine Lizenz. Na, man kennt das ja. Das will man nicht ständig tippen und man will es auch nicht aus anderen Dateien rüber kopieren. Und Genie bietet genau die Möglichkeit, das ein bisschen abzumildern. Also man muss es einmal machen und dann kann man immer wieder darauf zurückgreifen. Konkret bietet Genie die Möglichkeit, für verschiedene Sachen ein Template zu hinterlegen. Das eine sind zum Beispiel Changelog-Einträge. Das zeige ich einfach mal. Mache ich mal eine neue Datei auf. Das sieht dann ungefähr so aus. Also das kennt ihr vielleicht aus diesen Changelogs, aus den ganzen freien Softwareprojekten. Die haben ungefähr diese Form. Das ist dieses GNU-Changelog-Format, glaube ich, heißt das. Das könnte man sich auch noch modifizieren, wenn man nicht damit zufrieden ist. Also man hat die Möglichkeit, Dateiköpfe tatsächlich zu hinterlegen. Funktionsprototypen, also wenn ihr in eurer Firma oder im Privatprojekt irgendwie immer so denselben Stil an Funktionen habt, irgendwie mit Kommentar noch drunter, was eine gute Idee ist, also eine Erklärung der Funktion zum Beispiel, etc. pp., könnte man das darüber konfigurieren. Wir haben eine GPL- und BSD-Lizenz als Template schon mitgeliefert. Wir machen ja freie Software, deswegen ist das ja eine gute Idee. Und natürlich, was richtig praktisch ist und einem eine Menge Arbeit spart, sind natürlich die Dateitemplates, wo man wesentlich mehr hinterlegen kann und auf alle davor zurückgreifen kann im Grunde. Die ganzen Beispiele, die Genie schon mitbringt, können vom Nutzer natürlich überschrieben werden, habe ich ja gerade schon angedeutet. Und jetzt einfach mal so eine kleine Liste von Platzhaltern, die man noch zusätzlich hat. Also es gibt zum Beispiel den Platzhalter Developer, den man in den Templates benutzen kann. Der wird beim Erstellen mit dem Namen, der im Genie hinterlegt ist, ausgefüllt. Also, wie ihr hier gerade gesehen habt, mit meinem Namen an der Stelle. Es besteht auch die Möglichkeit, die E-Mail-Adresse zu vervollständigen. Das ist standardmäßig user@host. Deswegen steht da auch fralan@trabant dort. Kann man im Genie im Einstellungsdialog anpassen, wie man es möchte. Es gibt die Möglichkeit, Initialen zu hinterlegen. Es gibt die Möglichkeit, Daten einzufügen in das Template. Also zum Beispiel, wie ich gesagt habe, Erstellungsdatum. Ist da zum Beispiel so eine Anwendung dafür. Eine schöne Sache ist der Dateiname. Und zwar möchte ich das einfach mal an dem neuen C-Beispiel zeigen. Also in manchen Firmen gibt es ja die Policy, dass ganz oben nochmal der Dateiname steht. Kann man machen, muss man jetzt nicht machen. In dem Fall ist es jetzt unbenannt.c. Wenn ich das jetzt aber mal speichere unter Vortrag.c zum Beispiel. Dann benennt er das automatisch in Vortrag.c und man muss das nicht extra tippen. Das funktioniert nur beim ersten Mal speichern, so als Art Disclaimer. Ist aber eine sehr praktische Sache. Was eine sehr kranke Sache ist, die kann ich euch gleich auch noch zeigen, ist dieses Command-Platzhalter. Man kann dort beliebigen Shellcode ausführen. Also, ich habe das mal in meiner Instanz hier. Ah. in dem Template hinterlegt. Da steht tatsächlich nur... Ach, ich öffne es einfach mal. Ich komme gerade mit meinen Templates durcheinander, mit meinen zwei Genie-Sessions. Okay. Da muss ich mich gerade entschuldigen für. Na gut. Also... Ich habe dieses Kommando benutzt, um ein ls-la auf temp zu machen. Dort steht also eckige Klammer auf, Command-Doppelpunkt ls-la, Schrägstrich temp drin. Und dann könnte man sowas in ein neu erstelltes Dokument reinpasten. Ich meine, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel wahrscheinlich für die Realität, aber man könnte da die Ausgabe von dem Uname vielleicht oder sowas reinpasten, wenn man zu irgendeinen bestimmten Kernel-Versionen arbeitet oder eine Python-Version oder einfach kreativ sein. Ja, bitte. Die Frage war, wann das ausgeführt wird, und die Antwort ist, it depends. Also das Umbenennen des Dateinamens, also dieser File-Name-Platzhalter, wird natürlich erst beim Speichern ausgeführt. Die anderen Befehle werden in der Regel beim Erstellen ausgeführt. Das heißt also, dieser ls-la wird ausgeführt, wenn ich das Template benutze, sozusagen, das erste Mal. Und dann aber auch jedes Mal neu evaluiert. Also wenn sich bei meinem Temp-Beispiel noch 10 Dateien hinzufügen, wird es bei einer neuen Datei dann eben 10 Dateien mehr sein. Gut. Die ganzen Templates speichert man in das Genie-Konfigurationsverzeichnis. Ich sehe im Internet immer, dass die Leute vorschlagen, das nach User-Local oder wo auch Genie global installiert ist, zu legen. Wir empfehlen den Leuten, das tatsächlich ins Home zu speichern. Auf einer normalen Linux-Distribution sollte das unter .config, Genie, Templates, FileDevs, also Templates, Files, da liegen, wie der Pfad, den ich hier hingebracht habe. Man nimmt einfach die Datei, speichert sie ab unter einem treffenden Namen, also... Und dieser Name erscheint dann im Grunde genau hier. Also idealerweise schreibt man dann schon eine Dateiendung zum Beispiel ran, damit man weiß, okay, das ist jetzt ein C-Template, das ist ein Python-Template, das ist ein Tech-Template oder welche Programmiersprache oder Skriptsprache auch immer man arbeitet. Ja, ein Spezialfall der Templates, finde ich zumindest, sind die Codeschnipsel bzw. Snippets. Man kann sie benutzen, um während des Tippens wiederkehrende Befehlsfolgen sich zu vereinfachen. Also zum Beispiel, als ich die Folien gemacht habe, habe ich ständig den Section-Tag für XML schreiben müssen. Irgendwann wird man da ein bisschen faul und dann möchte man das einfach mit drei Buchstaben oder im Grunde mit einem Tastenkürzel sich abgenommen haben. Entsprechend kann man das konfigurieren. Wie die anderen Konfigurationssachen kann man das auch übers Menü konfigurieren. Jetzt muss ich gerade gucken, dass ich im richtigen Genie bin. Das ist unter Werkzeuge, Konfigurationsdateien, snippets.conf. Und dort kann man beliebig eigene Änderungen hinzufügen. Aber ihr wollt erst mal sehen, wie das in Realität aussieht, denke ich. Also wie sieht das in Realität aus? Ich habe hier einen Python-File. Benutze vor, das ist eins der schon mitgelieferten Snippets. Drücke Tab in der Standardkonfiguration. Und er ergänzt es mir eben für for i in range. Und jetzt kann ich weiter tippen. Also hier könnte dann halt irgendwas, was eine Range ausgemacht, stehen. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel eine spezielle Vorschleife möchte, ich nenne es mal V2, ich hoffe mal, dass das jetzt syntaktisch in Ordnung ist. Im Grunde schreibt man das einfach in einer Zeile runter, wie ihr es hier gerade seht. Man kann die Sachen benutzen wie \t, \n für neue Zeile, neue, ein Tabulator oder eine Einrückung. Man kann aber auch spezielle definierte Sachen benutzen, wie zum Beispiel diese Felder hier, die man im Special-Bereich definiert hat. Das sind dann so Sachen wie eben dieses öffnenden Klammern, schließenden Klammern. Und da könnte man sich zum Beispiel auch gewisse Regex-Sachen hinterlegen. Und die kann man dann innerhalb der anderen Snippets dann verwenden. Aber zurück zu meinem Beispiel. Jetzt muss ich das Python-File suchen. Genau. Also ihr habt noch eine Erinnerung, dass ich das Ganze vor 2 genannt habe, dieses Snippet. Und mir wieder mit Tab vervollständigt er mir das. Das ist natürlich ein bisschen, naja. Ja, man kann innerhalb dieser Snippets auch Cursor setzen. Das heißt also, man kann dort definieren, wo dann der Cursor hinspringt. Das heißt, wenn man also komplexere XML-Strukturen sich aufbauen möchte zum Beispiel, oder gerade im C-Fall, wo man die eckigen Klammern ja im Grunde eigentlich schon mitsetzen möchte bei einem For oder bei einem If, aber trotzdem in diesem Bedingungsteil Sachen eintragen will, kann man den Cursor dort reinlegen und dann mit einem zweiten Cursor, zu dem man dann auch springen kann, weiter in den Body sozusagen springen.
So, zu deiner Info, du hast noch 15 Minuten.
Gut, danke. Ja, dann mache ich mal ein bisschen fixer. Autovervollständigung. Es ist natürlich, wir sind jetzt wieder beim vollen Programmierer. Vielleicht auch ein bisschen der vergessliche Programmierer, man merkt sich nicht immer alle Symbole, die man irgendwie definiert hat, also alle Variablen, alle Funktionsmethoden, alle Methoden, sodass Gini die Möglichkeit bietet, eine Autovervollständigung zu machen. Das basiert auf zwei großen Sachen. Zuerst einmal wird die Session nach Symbolen geparst. Das bedeutet nichts anderes als die Sachen, die du oder die ihr links in dem Symbolbrowser gesehen habt, werden von Gini autovervollständigt. Also wenn man anfängt zu tippen, bietet Gini einen dann ein paar Standardsachen an. Ich gehe mal in den C-File. Das ist C, oder? Das wäre C. Und das sieht dann im Grunde so aus. Ich meine, printf, daran erinnert man sich noch. Aber vom Prinzip her ist es das. Gleichzeitig bietet es die Möglichkeit, statische Tag-Dateien zu hinterlegen, die im Grunde vorkompilierte Listen mit Befehlen und Symbolen sind. Und relativ neu gibt es die Möglichkeit, auch häufig verwendete Wörter innerhalb des Dokumentes zu autovervollständigen. Das heißt also, wenn ihr irgendwie ein langes Dokument schreibt, irgendwie Tech, und dort ständig irgendwie so abgefahrene chemische Namen zum Beispiel benutzt, dann müsst ihr die nicht jedes Mal neu tippen, sondern ab einer bestimmten Häufigkeit kann Genie einem das automatisch vorstellen. Das ist eine Option im Einstellungsdialog, die man einfach aktivieren muss. Für normales C-Programmieren oder sowas ist es aber in der Regel eher lästig. Problematisch wird es, wenn man in C solche Struct-Sachen hat, mit Pointern, die auf andere Strukte verweisen und solche Sachen. Das können wir nicht. Können wir ja dann mal im Stand mal in Ruhe mal durchgehen vielleicht. Da kann Enrico auch noch ein bisschen mehr erzählen, der macht professionell Python. Die Pylint-Config ist auch von ihm. Ich habe gerade die Frage nicht verstanden. Versuche sie nochmal anders zu formulieren. Also wenn ich die Frage richtig verstanden habe, muss ich ein Ja. Also die Frage war im Grunde nach partiellem Autovervollständigen. Ja, das ist möglich. Wie erstellt man jetzt so eine Tag-File? Das ist jetzt ein Beispiel für die Genie-Header. Also eine Tag-File für die ganzen Genie-API-Funktionen. Kann der Genie selber. Und es fällt dann tatsächlich eine Datei raus, in der die Symbole aufgelistet sind. Und die kann man dann relativ einfach über Werkzeuge wieder, ihr seht da so eine gewisse Zentrierung auf dem Menüpunkt, Tags laden. Und dann kann man die dort einfach reinladen und dann wird das für C zum Beispiel an der Stelle aufgerufen. Externe Werkzeuge, wir haben die Möglichkeit, über zwei verschiedene Wege externe Werkzeuge einzubinden. Das eine ist Send Selection To, heißt das im Englischen, oder Auswahl senden an. Damit kann man so Sachen machen wie Sort zum Beispiel einbinden. Es nimmt den markierten Text an, den man hat, sendet es an den Befehl, den man hinterlegt hat, und das Standard-Out von dort wird dann wieder anstelle des Textes reingeschrieben. Die zweite Möglichkeit ist, man kann Kontextaktionen hinterlegen. Die sind dateityp-spezifisch. Und dann damit kann man zum Beispiel für bestimmte Keywörter in Python zum Beispiel die Python-Dokumentation sich da reinlegen. Dazu gibt es ein paar Beispiele im Wiki unter anderem. Unter Format findet ihr noch eine ganze Reihe von anderen Formatierungshilfeleien. Das heißt also zum Beispiel Einrückungen erhöhen, Einrückungen verringern, Zeilen auskommentieren, Zeilen einkommentieren, Großbuchstaben nur und so weiter. Das möchte ich jetzt mal nicht weiter vertiefen. Und einfach nochmal noch ein bisschen Werbung machen für unsere Plugins. Zielstellung von Genie ist, dass der Core relativ schnell und klein bleibt. Da ja aber die Funktionen trotzdem nachgefragt werden, haben wir uns entschieden, das Ganze in Plugins auszulagern. Kennt ihr ja von anderen Programmen auch. Es gibt ein C-Binding, es gibt ein Python-Binding und es gibt ein Lua-Binding. Also im Grunde je nachdem, was ihr so mögt. Und ich würde jetzt gerade mal so durch ein paar Plugins mal, weil ich schon ein bisschen in der Zeit verpeilt bin, einfach mal durchspringen. Ich möchte euch einfach einladen, zum Stand zu kommen. Da können wir noch mal ein bisschen detaillierter drüber reden. GenieVC ist eine Erweiterung, die in Versionskontrollsysteme im rudimentären Umfang einbindet. Das heißt also, wir können einen Blame machen, wir können einen Diff machen, Dateien zum Versionskontrollsystem hinzufügen, Dateien löschen, also Add und RM, was es üblicherweise ist. Und das Coole ist, es ist ein Interface für zumindest die populären freien Software, Versionsverwaltungssysteme, also Mercurial, Bazaar, Git, SVN, SVK heißt das, glaube ich, CSV. Genau. Was wir nicht können bei Git, ist immer mal gerne nachgefragt, sind so Sachen wie Branching und Pushing. Das ist aber auch mit Absicht. Neues Plugin, das kommt jetzt erst in der Version 1.25 richtig an, ist das GetChangeBar. Das zeigt euch Änderungen an im Vergleich zu der Version, die als letztes eingecheckt wurde. Ich nehme einfach meine Vortragsfolien mal hier und würde mal mit der Maus auf diese Bar verweisen. Das zeigt euch halt an, so wie im G-Edit zum Beispiel, welche Zeilen geändert wurden, welche gelöscht wurden oder beziehungsweise welche neu hinzugefügt wurden. Das ist relativ neu. Genie hat eine Projektunterstützung, über die man so Sachen machen kann wie Einrückung, also dieser ewige Streit, nimmt man Tabulatoren oder nimmt man Spaces, um Sachen einzurücken. Solche Sachen kann man darüber konfigurieren. Und darauf aufbauend gibt es das Projekt-Organizer-Plugin, was spezifisch für ein Projekt einen Dateibaum in die Seitenleiste einfügt und für das Projekt die Tags generieren kann. Das heißt also, ihr könnt euch schon noch an den Genie-P-Befehl erinnern, an jenen hier. Das Plugin kann das für ein Projekt auf Knopfdruck selber machen. Gleichzeitig kann man mit dem Plugin auch innerhalb des Projektes an Definitionen und Deklarationen hin und her springen. Das ist recht cool. Es gibt mit dem Add-ons ein Plugin, was so ein Sammelsurium aus vielen kleinen Helferlein-Funktionen ist, wo automatisches Schließen von Klammern unter bestimmten Bedingungen die Möglichkeit, einen markierten Text innerhalb von XML-Text zu setzen. Solche Sachen, also es lohnt sich definitiv mal anzusehen. Und was dort richtig cool ist, genau das hat es ja besonders ausgewählt, man schreibt ja in den Text irgendwie in den Quellcode mal to do oder fix me. Das Plugin gibt die Möglichkeit für ein geöffnetes Dokument, diese Fix-Me's irgendwo im Überblick zu behalten. Also man kann dann mit einem Mausklick dann einfach dorthin springen. Wenn man irgendwie so 3.000, 4.000 Zeilen Quellcode hat in einem File, ist das immer ein bisschen schwierig, die offenen Punkte zu finden. DevHelp ist ein Plugin, was anbietet oder die Möglichkeit bietet, zur konkreten Funktionsdokumentation zu springen. Also ich weiß nicht, ob ihr das Gnome-Tool DevHelp kennt. Darauf basiert das. Es bietet eine Suchfunktion und eine Art Dokumentationsbrowser und ist damit eigentlich sehr praktisch, weil man da innerhalb von Genie hin und her switchen kann zwischen Dokumentation und dem Quellcode. Webhelper ist ein schönes Plugin für vielleicht den Webentwickler unter euch. Es baut einen Browser, einen WebKit-Browser in Genie ein im Grunde, den man dazu überreden kann oder der eine gewisse Seite, die man aufgerufen hat, zum Beispiel beim Speichern eines Dokumentes, neu lädt. Es ist sehr schön, wenn man Django damit schreibt oder wenn man CSS-Sachen editiert, dann sieht man im Grunde gleich, wie es zumindest im WebKit aussieht. Da muss man nicht erst Alt-Tab und F5 oder was weiß ich was drücken, sondern man hat es so an der Seite. Irgendwie hat das Plugin wahrscheinlich nicht ganz funktioniert bei dem Professionell. Es gibt natürlich auch ein Rechtschreib-Hilfe-Plugin, was Aspel, MySpell, Handspell und was es da sonst noch alles gibt, anbindet. Es kann während des Tippens oder wenn man fertig ist, eben Fehler unterstreichen und Autokorrekturvorschläge unterbreiten, wie man halt Rechtschreibkontrolle kennt. Ja, und zum Schluss möchte ich noch kurz erwähnen, wir haben zwei Debugger-Plugins, die also den GDB einbinden in Genie, sodass man über Genie dann Breakpoints setzen kann, bis zum Breakpoint die Sachen ausführen, sich die Variablen angucken kann und diesen ganzen Kram, den man im GDB sonst gerne macht, eben im Genie integriert. Ja. Puh. Bin ich jetzt ein bisschen gehetzt, aber irgendwie, ich hatte vorhin schon gesagt, manchmal erzähle ich ein bisschen schneller und manchmal erzähle ich ein bisschen mehr Unsinn. Und manchmal bin ich auch ein bisschen verpeilt. Also, und jetzt möchte ich euch einfach noch so 5 bis 10 Minuten, denke ich, für Fragen.
Ja, herzlichen Dank erstmal für den Vortrag. Kurze Zeit für Fragen. Wer eine Frage hat, bitte melden. Ich komme mal mit dem Mikro hin.
Warum gab es die bewusste Entscheidung, das Git Push nicht in das Plugin zu integrieren?
Weil Git Push im Grunde nur bei Bazaar, Mercurial und Git vorhanden ist. Also SVN, wenn du einen SVN-Commit machst, ist das ja gleich ein Push. Und bei CVS ist es ja ähnlich. Und deswegen haben wir uns damals, als wir das Plugin geschrieben haben, das war 2009 ungefähr, angefangen haben, dazu entschieden, das eben nicht zu implementieren, weil das eben was relativ Spezielles ist für diese ganzen verteilten Sachen. Es gibt aber Bestrebungen, Plugins zu machen, die eben die Arbeit zum Beispiel mit Git wesentlich vereinfachen. Also das Git Changebar ist halt eins davon. Dann gibt es noch einen Git-Browser, der dir zum Beispiel die Dateien anzeigt, die innerhalb des, eines Gites liegen, wo man dann schön hin und her springen kann zwischen den registrierten und nicht registrierten Dateien. Und ich bin mir sicher, irgendwann wird auch jemand eine Unterstützung für Push und Pull und solche Sachen machen. Ich persönlich mache es auf der Kommandozeile, die integriert ist.
Danke, hier ist noch eine Frage.
Ja, zu dem Git Change oder zu dem Highlighting gleich noch eine Frage. Geht das immer nur gegen Head oder kannst du auch gegen vergangene Commits deinen Vergleich laufen lassen?
Nur gegen Head. Also Head im Git ist das ja. Ne? Man müsste mal den Entwickler fragen, ob er da noch mehr plant, aber im Grunde war das, was er eigentlich wollte. Also ich wüsste jetzt auch nicht, dass das noch reinkommen sollte. Was wollte ich damit sagen? Hier vorne war noch eine.
Ich hätte auch noch eine Frage zu der Formatierung. Gibt es ein Complete Formatting auch vom ganzen File? Wenn man selber sich ein Template legt, dass man nachher sagen kann, man möchte es?
Nein. Okay. Auch eine einigermaßen bewusste Entscheidung, weil die Frage ist ja immer, wie formatiert das? Also ich meine, vielleicht habt ihr ja den Fefe-Rand zum Thema OpenSSL-Reformatierung gelesen diese Woche. Nee, yeah. Jedes Projekt macht es anders. Und es gibt eine ganze Reihe von coolen Tools draußen, die das können. Und wenn man Steuerung A, Send Selection to und dann eben dieses coole Tool einfügt, hat man genau das. Das muss man nicht nochmal neu implementieren. Und deswegen haben wir uns dagegen entschieden. Vielleicht baut es mal irgendjemand als Plugin. Tatsächlich für lange Strings in C++ gibt es das schon. Also genau. Dass dann automatisch das Backslash hinzugefügt wird.
Ja, na, es ist genau das Problem, weil wenn man mit mehreren Leuten zusammenarbeitet, hat man 10 Files, die unterschiedlich formatiert
genau. sind. Genau. Ja. Und es ist ja vor allem erstmal ein soziales Problem und dann gibt es eben schon gute Tools, die das können.
So, ich sehe keine Fragen weiter. Dann herzlichen Dank nochmal für den Vortrag. Und wir starten dann in 10 Minuten mit dem nächsten. Ja.